Hilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Wir können heute wieder mit der Frage einer Hörerin einsteigen und mit dem Thema Narzissmus und toxische Beziehungen auseinanderzusetzen. Und zwar ist diese Hörerin in der Situation, dass sie aktuell von ihrem Mann getrennt ist und das ist nicht das erste Mal. Und sie kommt mit der Trennung ganz gut zurecht, wie sie schreibt. Sie haben eine kleine Tochter im Kleinkindalter und eine Eigentumswohnung. Und das macht es eigentlich nur noch schwieriger, schreibt sie. Er kontrolliert mich überall, wo er kann. Er hört mich ab und ortet mein Handy. Eventuell hat er auch sonst Zugriff. Jetzt merkt er, dass er mich nicht mehr manipulieren kann und macht es aber mit unserer Tochter. Das ist für mich sehr schwierig. Wie soll ich mich da verhalten, da ich es einfach nicht schaffe, ruhig zu bleiben? Und unsere Tochter merkt natürlich nicht, was los ist. Ich spreche sehr viel mit ihr und versuche es ihr so gut wie möglich zu erklären. Hast du mir eventuell irgendwelche Tipps mitzugeben? Ja, meine Güte, das klingt ja wirklich nach einer anstrengenden Situation. Auf verschiedene Arten anstrengend. Erstmal zu der Kontrolle. Das ist natürlich ganz schön unerfreulich und ich kann mir vorstellen, kann sich auch sehr bedrohlich anfühlen. Das würde ich auf jeden Fall ernst nehmen und würde auch schauen, mir da Rat zu suchen, möglicherweise bei der Polizei zum Beispiel mal ein Gespräch zu führen. Achtung, für alle, die gerade überlegen, sich bei der Polizei beraten zu lassen, es kann Sinn machen, vor einem Gespräch mit der Polizei anwaltlichen Rat einzuholen, bei welchen Delikten Polizei verpflichtet ist, Anzeige zu erstatten und dem nachzugehen. Es gibt da ein paar Delikte, auf die das zutrifft. Es kann ja gut sein, dass nicht immer in unserem Interesse ist, dass sowas zur Anzeige gebracht wird, wenn das zu einer Eskalation beitragen kann oder wenn das beispielsweise auch dazu führen kann, dass unsere Pläne, jemanden zu verlassen oder auszuziehen, ans Licht kommen, verfrüht. Deshalb kann es Sinn machen, vorher einmal juristisch sich schlau zu machen. Was kann ich eigentlich erzählen, ohne dass dem nachgegangen wird? Und dann im zweiten Schritt mal zu gucken, will ich vielleicht eine Anzeige machen? Gibt es andere Möglichkeiten, mich zu schützen? Auch eine Beratung beim Frauenhaus kann in Einzelfällen Sinn machen, auch wenn es überhaupt nicht darum geht, mit den eventuellen Kindern in dieses Frauenhaus zu gehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die machen auch eine Gefährdereinschätzung, also ob aus einem Kontrollverhalten vielleicht auch mal mehr werden kann. Aber da hat man ja meistens auch selber ein ganz gutes Gespür für. Man kennt ja die Person und ihre Reaktionsweisen ein wenig. Dieses Gespür kann allerdings auch an Grenzen stoßen, weil gerade in Trennungszeiten die narzisstische Kränkung so hoch sein kann, dass diese Menschen auch zu Handlungen greifen, die sie so nie an den Tag gelegt haben vorher. Also das mal so zum ersten Teil. Aber deine Frage bezieht sich, wenn ich das richtig verstehe, vor allen Dingen auf den Umgang mit deiner Tochter. Was du erlebst, ist ja sehr, sehr typisch, dass sozusagen das Letzte, was verlassene narzisstische Menschen erreichen können, die letzten wunden Punkte, die sie drücken können, meistens die Kinder sind, die dann in diese Machtspiele mit involviert werden. Und das ist natürlich sehr zerstörerisch, möglicherweise für die Bindung zum Kind sogar in einigen Fällen, aber auf jeden Fall auch für die Kinderseele und für unsere eigenen Nerven im Zweifel. Und da ist es gut, die Unterstützung zu holen. Manche Menschen kommen da zum Beispiel auch mit solchen Fragen ins Coaching zu mir und lassen sich für spezifische Gesprächssituationen mit ihren Kindern helfen, Kommunikationstechniken zu erlernen, die da weiterhelfen können. Ich finde zum Beispiel hier gewaltfreie Kommunikation unheimlich wertvoll im Gespräch mit Kindern, nicht aber mit narzisstischen Ex-Partnern und Partnerinnen. Denn gewaltfreie Kommunikation kann ja helfen, zum Beispiel beim empathischen Aufnehmen. Ich verlinke in den Shownotes mal ein entsprechendes Video dazu, was ja so ein bisschen funktioniert wie aktiv zuhören, dass wir so in dieser Hebammentechnik Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken. Stellvertretend für das Kind, das vielleicht aufgrund des Alters oder des Bewusstseinsgrades, das es erreicht hat, noch nicht in der Lage ist, so klar zu sagen, was es fühlt und braucht. Und so lernen wir gemeinsam oder sind sozusagen die Krücke für das Kind, das lernen kann, Gefühle und Bedürfnisse bei sich wahrzunehmen und auszudrücken. Und wir können dadurch ein bisschen klarer kriegen, wenn wir da eine gute Kommunikationsverbindung haben, was passiert bei meinem Kind, inwiefern wird das mitgenommen, wie kann ich dagegen steuern. Wir sind also gut informiert und können das so ein bisschen monitoren, um gegebenenfalls einzugreifen. Und wenn wir in diesem empathischen Aufnehmen bleiben, dann landen wir auch weniger stark in der Versuchung, möglicherweise zu sagen, das liegt daran, dass Papa Narzisst ist und die verhalten sich so oder etwas in diese Richtung, was natürlich sehr schwierig ist, weil es ein Kind wiederum in einen Loyalitätskonflikt stürzen kann. Und wir wollen ja unser Kind genau nicht instrumentalisieren oder in eine schwierige seelische Notlage bringen. Das macht ja die andere Seite schon in ausreichendem Maße. Es braucht bei uns ganz dringend das Gegengewicht. Das kann also diese Technik ganz gut leisten, weil sie eher eine zuhörende Technik ist, mehr in Worte zu fassen, mehr zu validieren, was das Kind erlebt, mir eben auch diese Monitoring-Möglichkeit gibt und gemeinsam mit dem Kind die Möglichkeit gibt, nach Lösungen zu schauen. Ne? Also wenn das Kind zum Beispiel sagt, Papa hat gesagt, er kommt zu meinem Geburtstag und er ist nicht gekommen, dann könnte ich empathisch aufnehmen. Bist du traurig, weil du das Gefühl hast, Papa nicht vertrauen zu können im Moment? Oder ne, es könnte auch anders sein, vielleicht ist eher der Eindruck, bist du traurig, weil du dir wünschst, zu erleben, dass du Papa wichtig bist und das gerade an deinem Geburtstag nicht passiert ist. Also das Gefühl und das Bedürfnis benennen. Und dann wird ein Kind sagen, ja, genau so ist es. Oder es wird vielleicht versuchen zu erklären, wieso wir ein bisschen daneben gehauen haben. Und so können wir uns an die Wahrheit der Emotionen und Bedürfnisse rantasten. Und dann sind wir nämlich gemeinsam handlungsfähig und können gucken, okay, und wie willst du damit umgehen? Was brauchst du da an der Stelle? Ne? Also was bedeutet das? Und das kann sehr individuell sein, was ein Mensch da braucht. Und da sind wir wiederum Hebamme. Herauszufinden, was unser Kind in solchen Situationen braucht, geht es darum, dann vielleicht an Geburtstagen solche Verabredungen nicht mehr einzugehen, damit, wenn es eine Enttäuschung gibt, die den Ehrentag nicht zerstört, geht es darum, einfach in meinem Arm weinen zu können, um dieser Traurigkeit Raum zu geben, geht es darum, dem Vater zu sagen, wie ich mich damit fühle, geht es darum, eine andere Art von Verabredung für Geburtstage zu finden, was könnte helfen oder hilft vielleicht auch einfach das Verständnis, dass es vielleicht mit mir gar nichts zu tun hat, weil ich mir den Schuh anziehe, sondern mit meinem Vater. Und wir können dann ein bisschen möglicherweise erklären. So, das ist insofern für solche Situationen eine ganz gute Technik. Jetzt hast du keine konkreten Beispiele genannt, wie diese Manipulation aussieht und was für Gespräche du im Moment mit deiner Tochter führst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da noch nachlegen magst und vielleicht mal ein, zwei ganz konkrete Beispiele bringst, damit wir da mal zusammen drauf schauen können. So im Allgemeinen ist es schwer zu sagen, weil es eben so viele sehr unterschiedliche Manipulationen gibt und eben ja auch sehr unterschiedlich reagierende Kinder. Was ist es, was du genau erklären möchtest und worin besteht die Manipulation und wo und wie siehst du das bei deiner Tochter oder was erzählt sie, dass dir dann zu Ohren kommt? Das wäre für mich sehr hilfreich. Und da würde ich sehr gerne noch eine weitere Folge zu aufnehmen, wenn du das vertiefen magst. Bleiben wir doch vielleicht einen Augenblick bei der gewaltfreien Kommunikation und bei dem empathischen Aufnehmen. Diese Technik kommt ja von Marshall Rosenberg. Ich packe mal in die Shownotes ein Video, wo es eigentlich um Selbstempathie geht. Also manchmal brauchen wir ja, bevor wir mit anderen empathisch sein können, erstmal so eine kleine empathische Insel mit uns alleine, damit wir überhaupt in der Lage und willens sind, uns empathisch anderen zuzuwenden. Ne? Zum Beispiel, wenn das eigene Kind einen Trotzanfall bekommt und eben gar nicht so bei uns positive Gefühle hervorruft, die uns es leicht machen, es in den Arm zu nehmen und es uns ihm zuzuwenden, sondern vielleicht sogar im schlimmsten Fall triggert, dass es uns an den Ex oder die Ex erinnert, die ja auch möglicherweise mit Trotz uns begegnet ist, sodass wir getriggert sind. Dann brauche ich vielleicht einen Moment, wo ich innehalte, identifiziere, was brauche ich, welche Gefühle habe ich, damit ich mich erstmal so weit sammeln kann, dass ich wieder gut für mein Kind da sein kann. Und dann beginnt das empathische Aufnehmen, was in diesem Video eben auch gezeigt wird. Das heißt, mein Kind erzählt vielleicht, Papa hat über dich erzählt, dass du nicht genug Geld bezahlen möchtest für den Schulausflug und dass ich wegen dir zu Hause bleiben muss. Und dann würden wir also, bevor wir anfangen, faktisch Dinge richtig zu stellen, gucken, was muss emotional richtig gestellt werden. Das hilft uns ein bisschen aus der Rechtfertigungsrolle raus, ein bisschen aus dem Eltern spielen sich gegenseitig gegeneinander aus, Spiel raus, indem ich also wieder Gefühle und Bedürfnisse aktiv zuhören, nochmal zurückspiegele. Das heißt, bist du irritiert, weil du dich fragst, ob du mir eigentlich vertrauen kannst, oder bist du sauer, weil du glaubst, dass ich dir deinen Schulausflug verunmögliche oder so. Und dann ist nämlich vielleicht etwas ganz anderes nötig als eine Richtigstellung an manchen Punkten, sondern dann brauche ich vielleicht einfach die Versicherung, mein Herz, was immer du gerne machen möchtest, möchte ich dir ermöglichen, denn ich möchte, dass du Freude hast mit deinen Freunden und Freundinnen. Und wie kann ich dir das Vertrauen geben, dass ich dich dabei immer unterstützen werde? Ne? Und schon sind wir nicht in so einem Dreieck mit dem narzisstischen Elternteil, sondern wir pflegen die Bindung, die emotionale Beziehung zu unserem Kind. Und bringen dem Kind auch noch bei, selber seine Gefühle und Bedürfnisse mehr zu hören und ernst zu nehmen. Und das ist ja ein unheimlich wichtiges Skill, gerade mit narzisstischen Eltern, wie vielleicht viele von uns aus eigener Erfahrung wissen. Weil natürlich, was lernen wir von dieser Seite, dass unsere Gefühle und Bedürfnisse nicht wichtig sind, sondern die eigenen Gefühle und Bedürfnisse der narzisstischen Person. Und das kann natürlich dazu führen, dass Kinder ihre Gefühle und Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen und entsprechend auch nicht artikulieren und versorgen können. Und da wirken wir also ausgleichend, wenn wir unsere Kinder da ein Stück weit selbst ermächtigen, sich zu kennen und für sich einstehen zu können und dann gegebenenfalls eben auch entsprechend Grenzen setzen zu können, weil sie gefühlt werden, ohne dass wir da irgendwas verbieten müssen. Ja, das erstmal so ins Allgemeine gesprochen. Wie gesagt, ich freue mich total, wenn du noch mit konkreten Beispielen nachlegen magst oder vielleicht auch jemand anders, der oder die sich eingeladen fühlt, weil es gerade eine ähnliche Situation gibt, dann machen wir da gerne nochmal vertieft weiter. Ich hoffe, dass der Anstoß mit der gewaltfreien Kommunikation erstmal eine Orientierung geben kann für die Gespräche mit deinen Kindern beziehungsweise für dich, die du diese Frage gestellt hast, mit deinem Kind. Und ich wünsche allen da draußen, ja, für die das gerade ein Thema ist, dass ihr da einen guten Weg findet, bei euch und beieinander zu bleiben und euch möglichst nicht in diese Inszenierungen hineinziehen zu lassen. In diesem Sinne, tschüss, Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und bevor ich es vergesse, ich gebe auch in Kürze einen GfK-Workshop, also einen Workshop über gewaltfreie Kommunikation, und zwar in Hamburg am 22. April bei der Diakonie. Du findest den Termin auf meiner Homepage. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, deine Fähigkeiten, deine Technik nochmal zu vertiefen. Es geht eigentlich um gewaltfreie Kommunikation in der sozialen und pädagogischen Arbeit, aber natürlich lässt sich diese Technik auch auf solche Situationen übertragen, wie wir sie hier im Wickel haben. Außerdem gibt es am 10. März von 10 bis 12 online einen Schnuppertermin von unserem Gruppencoaching und eventuell auch am 7. März, wenn die Gruppe voll wird, zur gleichen Zeit. Da gibt es die Möglichkeit, sich zu coachen und auch gegenseitig ein bisschen Erfahrungen auszutauschen. Zum Beispiel auch mit solchen konkreten Beispielen, wo es darum geht, wie rede ich da mit meinem Kind oder wie schütze ich mein Kind auch vor dem Einfluss der Ex-Partner oder Partnerin. In diesem Sinne, vielleicht habt ihr Lust, vorbeizuschauen, www.turid-müller.de. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein mögt, um ja, möglichst konkret und individuell auf eure Beispiele einsteigen zu können. Vielleicht bis dann. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Tschüss.